Tja, wir haben vorhin gerade hier angefangen mit, ja, mit vegetarischer, veganer Ernährung, sprich mit dem Essen. Ist ein schönes Thema hier auch für das Mittagsmagazin auf der 102,3 Megahertz bei Radio Dreieckland. Jetzt möchte ich es aber mal so ein bisschen genauer wissen, was es denn mit veganer bzw. vegetarischer Ernährung auf sich hat. Und ich habe es einen Wissenschaftler hier am Apparat, Dr. Markus Keller, und der ist vom Institut für alternative und nachhaltige Ernährung. Zuerst mal ganz herzlich Servus.
Ja, hallo, Herr Grammesbacher.
Sie sitzen in Gießen, das heißt, Sie sitzen nicht, sondern ab und zu werden Sie sicherlich auch den Kochlöffel hier schwingen, und Sie schreiben das ein oder andere Buch zum Thema vegane Ernährung. Und ich habe ja vorhin ganz einfach flapsig gesagt, gut, vegane Ernährung ist einfach, wenn man viel, viel weglässt, vor allen Dingen die ganzen fleischlichen Zutaten. Und stimmt das so?
Ja, also das mit dem Weglassen ist es eigentlich nicht getan. Manche, die sich umstellen auf eine vegetarische oder vegane Ernährung, die machen das erstmal so, dass sie die tierischen Lebensmittel einfach weglassen und dann vielleicht durch Fleischalternativen und Ähnliches ersetzen. Wer das vernünftig machen will, der sollte eben die gesamte Ernährung vollwertig gestalten. Das heißt eben nicht nur weglassen, sondern auch den Gemüseanteil entsprechend ausbauen und hochfahren, auch bevorzugt dann Vollkornprodukte konsumieren und eben auch sowas wie Hülsenfrüchte, ganz tolle Lebensmittel, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, kommen langsam so etwas wieder, auch in der Sterneküche übrigens, aber das sind ganz tolle Lebensmittel, die auch gerade in einer vegan-vegetarischen Ernährung ihren Platz haben sollten.
Das heißt, alles nicht so ganz einfach. Jetzt am Wochenende, am 29. November, gab es ja in Berlin die VegMed, das heißt eine wissenschaftliche Fachkonferenz über vegetarische Ernährung und Medizin. Habe ich jetzt gerade eben hier gesehen, die haben das Vegane so ein bisschen weggelassen. Das heißt, Vegan ist so ein bisschen ein Unterpunkt von vegetarisch, und da haben sie ein Referat gehalten, eben genau zu diesem Thema. Das heißt, es ging praktisch bei ihrem Referat darum, wie man das Ganze wissenschaftlich aufarbeitet. Was haben Sie denn da so an Lücken festgestellt, wo man hingeht und noch sagen muss, da muss noch ein bisschen hier in Europa geforscht werden zum Thema vegetarische Ernährung? Wo gibt es da noch hier Bedarf?
Also die großen Studien, die wir haben zu dem Thema, sowohl vegetarisch als auch vegane Ernährung, die finden überwiegend in den USA statt und zum anderen in Großbritannien. Also die Engländer sind da durchaus dabei mit der Epic Oxford Studie. Das ist eine sehr, sehr große Studie, die eben in England durchgeführt wird, aber im Verbund mit einer noch größeren Studie, die viele europäische Länder beinhaltet. Das ist dann die Epic-Studie. Da geht es um Zusammenhänge zwischen Ernährung und Krebs. Und die Kohorte nennt man das, also diese Bevölkerungsgruppe, die die Engländer untersuchen, die konzentrieren sich auf die Auswirkungen verschiedener Ernährungsformen, nämlich vegetarisch, vegan und dann auch Mischkost mit viel Fleisch, mit weniger Fleisch und auch Leute, die nur Fisch essen, in Bezug auf die Entstehung von chronischen Erkrankungen. Ähnliches machen dann die Amerikaner mit ihrer großen Adventist Health Study 2. Das ist die weltweit größte Studie zur vegetarischen Ernährung. Die haben etwa 97.000 Teilnehmer. In England sind es etwa 65.000 Teilnehmer. Man muss allerdings dazu sagen, dass gerade der vegane Anteil in diesen Studien zwar auch einige Tausend umfasst. In England sind es etwa 2.600, in den USA etwa 7.700 Veganer und Veganerinnen. Aber gemessen an der Gesamtstudie sind das halt relativ kleine Zahlen. Das heißt, die Aussagen, die man daraus zieht, in Bezug auf vegane Ernährung und Risikoreduktion für chronische Krankheiten, muss man natürlich so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Und wir brauchen da einfach noch längere Läufe für diese Studien. Die sind ja aktuell noch am Laufen und werden weiter ausgewertet. Und wir brauchen eigentlich noch mehr Veganer in den Studien.
Das heißt, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Und auf der anderen Seite ist es so ein bisschen dass es noch ziemlich wenig Veganer gibt. Also ich drücke mich so ein bisschen vorsichtig und geschwollen aus, weil Sie haben jetzt gerade eben gesagt, hier sozusagen Nachsorge. Das heißt, was passiert, wenn man hier eben nicht vegan ist? Aber ich meine, es gibt natürlich auch noch eine andere Gruppe, das sind die schwangeren Frauen. Und die müssen doch eigentlich normalerweise hier fleischlich zu sich nehmen. Also ich will mir das ganz direkt ausdrücken, was passiert eigentlich mit den schwangeren Frauen?
Also ich hole vielleicht auch noch mal ein bisschen aus. Wir wissen, was ich eben gesagt habe, da geht es um Krankheitszusammenhänge, Zusammenhänge zwischen Ernährungsverhalten und Krankheitsentstehung. Der andere Aspekt ist, wie ist es denn mit der Nährstoffversorgung? Ne? Nehmen beispielsweise Veganer genug Eisen, genug Vitamin B12, Vitamin B2 und Ähnliches auf? Und dazu reichen dann auch schon kleinere Studien. Davon gibt es durchaus ein paar mehr, auch in vielen europäischen Ländern. Es gibt Arbeitsgruppen, die sich mit dem Thema beschäftigen in Polen, in der Slowakei, in Italien, eben auch in England. Und in Deutschland gibt es momentan aktuell keine Studie, außer die, die wir gerade durchführen und planen zum Thema vegane Ernährung. Kann ich ja gleich noch was zu sagen. Und da kann man dann eben sehen, wo hängt es vielleicht? Wo sind Nährstoffe, die bei einer veganen Ernährung etwas kritisch sein können, wenn man das nicht richtig macht? Und welche Nährstoffe werden denn beispielsweise auch deutlich höher aufgenommen als in der Allgemeinbevölkerung? Letzteres ist zum Beispiel die Folsäure. Das ist ein Vitamin, das als Mangelnährstoff oder ein kritischer Nährstoff in der deutschen Allgemeinbevölkerung gilt, kommt vor allem aus grünem Blattgemüse, aus Nüssen, aus Vollkornprodukten. Da erreichen 90% der Deutschen eben nicht die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und bei den Veganern, Veganerinnen haben wir das Problem eigentlich nicht, weil die eben gerade diese Lebensmittel bevorzugt essen. Auch Eisen ist so ein Thema, da denken immer noch viele Vegetarier haben und Veganer haben Eisenmangel. Und das ist eben auch ein Mythos, der seit mehr als 25 Jahren widerlegt ist. Eisenmangel kommt bei Vegetariern und Veganern eben nicht häufiger vor als bei den Mischköstlern. Die nehmen sogar mehr Eisen auf. Aber sie nehmen anderes Eisen auf, das pflanzliche, und das ist etwas schlechter verwertbar. Unterm Strich haben wir zwar niedrigere Blutwerte für Serumeisen, das Serumferritin, das ist die Transportform des Eisens, die Speicherform des Eisens, aber was dann Eisenmangel betrifft, also ein fortgeschrittener Eisenmangel, da gibt es eigentlich keine Unterschiede in den Gruppen. Das ist eher ein Frauenproblem, weil Frauen eben höhere Eisenverluste haben durch die Monatsblutung, und das ist relativ unabhängig von der Ernährung. Und dann kommen wir auch zu den schwangeren Frauen, denn die haben einen beispielsweise höheren Bedarf an Eisen, die haben einen höheren Bedarf für viele Nährstoffe, und das ist schon mit der Mischkost teilweise gar nicht so einfach. Also gerade der Eisenbedarf, der sich dann verdoppelt von 15 auf 30 Milligramm pro Tag, das ist auch mit Fleisch ganz schwer zu erreichen, und das heißt, viele Schwangere müssen einfach Eisenpräparate nehmen, egal wie sie sich ernähren. Bei der Gruppe Schwangere haben wir fast keine Studien, die vegane Ernährung und Schwangerschaft bisher untersucht haben. Das muss man einfach sagen. Wir können Empfehlungen aussprechen auf der Basis dessen, was wir mit eben nicht schwangeren Veganerinnen wissen und was wir aufgrund des Nährstoffbedarfs wissen, aber es gibt eben noch keine Studien dazu oder sehr wenig Studien dazu. Dennoch sagen wir, auch in der Schwangerschaft ist eine vegane Ernährung möglich, wenn man das richtig macht und sich gut beraten lässt. Auch das als zum Abschluss vielleicht noch, auch wenn das jetzt nicht Europa ist, aber in den USA und in Australien haben die großen Ernährungsgesellschaften, die Empfehlungen für die Bevölkerung aussprechen, einfach eingebaut in ihre normalen Empfehlungen für Veganer und für Vegetarier und eben auch für die Schwangerschaft. Da wird gesagt, wenn Sie schwanger sind und vegetarisch oder vegan leben, dann achten Sie bitte auf dies und das und stellen Sie Ihre Lebensmittel entsprechend zusammen und lassen Sie Ihre Werte kontrollieren. Und darum geht's. Man muss sich einfach die Blutwerte immer mal anschauen, und dann sieht man, liege ich im guten Bereich oder muss ich vielleicht nochmal irgendwo nachjustieren.
Das heißt, wenn ich schwanger bin, natürlich nicht ich, sondern eine Schwangere, dann geht sie zu ihrem Frauenarzt und der Frauenarzt ist soweit ausgebildet, dass er sagen kann, hör mal, wenn du vegan leben willst oder die Schwangerschaft vegan durchführen möchtest, dann kann ich dir entsprechende Tipps geben, auf die du zu achten hast, dass das Kind gesund zur Welt kommt.
Das ist leider nicht der Fall. Auch deswegen gibt es ja so einen Kongress wie die VegMed, also einen vegetarischen oder einen Ärztekongress zur vegetarischen Ernährung. Denn zum einen haben leider die meisten Ärzte in ihrer Ausbildung, im Studium, überhaupt keine Veranstaltung zur Ernährung. Die können das in eigener Fortbildung später also mal so ein bisschen nachholen und sich da qualifizieren. Aber die meisten haben zum Thema Ernährung sehr wenig Ahnung und wenn es um vegetarische oder vegane Ernährung geht, dann ist es schon sehr schwer, einen Frauenarzt zu finden oder später dann auch einen Kinderarzt, der sich mit dem Thema auskennt. Also da haben wir wirklich noch großen Nachholbedarf. Wir empfehlen das immer im Zusammenhang mit Ökotrophologinnen, Ökotrophologen, die entsprechend ausgebildet sind und sich in diesem Thema auch auskennen, gemeinsam dann mit dem Frauen- oder Kinderarzt zu beraten zu lassen. Aber auch hier haben wir nach wie vor das Problem, dass auch die Ökotrophologen im Studium mit diesem Thema kaum konfrontiert werden und eben leider auch sich da sehr wenig auskennen. Aus diesem Grund unter anderem bieten wir dann auch Fortbildungsveranstaltungen an, die immer ganz toll besucht sind, eben für Ernährungsfachkräfte, auch für Mediziner, Medizinerinnen, in denen die sich mit den Themen vegetarische, vegane Ernährung auseinandersetzen können und sich da entsprechend fortbilden können.
Das heißt, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Soll er vielleicht auch nicht fressen, sondern er muss sich da gründlich informieren und unter Umständen den ein oder anderen Lebenszusammenhang umstellen. Aber dann kann es tatsächlich klappen.
Auf jeden Fall. Das zeigen die Studien. Ne? Wir wissen, dass es bei manchen Nährstoffen ein bisschen schwieriger ist. Also es ist nicht so, dass man das vegan total easy ist und alles klappt super, sondern man muss da schon ein bisschen gucken. Aber wenn man so die Basics, die Grundlagen kennt, dann ist das im Prinzip kein Problem. Wichtig ist eben eine vollwertige Lebensmittelzusammenstellung und eben nicht nur überspitzt gesagt vegane Burger zu essen, was ja auch die meisten nicht tun. Ne? Aber das kann man durchaus ab und zu mal essen, aber die Grundlage sollten eben die guten pflanzlichen Lebensmittel sein. Und eins muss man auf jeden Fall noch dazu sagen, Vitamin B12, das ist ein Nährstoff, der praktisch nur in tierischen Lebensmitteln vorkommt. Den muss man bei veganer Ernährung auf jeden Fall irgendwie zuführen. Das heißt über Nahrungsergänzungsmittel, über angereicherte Lebensmittel oder es gibt auch eine Zahncreme, die Vitamin B12 enthält. Damit kann man sich als Veganer, Veganerin dann entsprechend mit diesem Vitamin versorgen. Und ansonsten kann ich dann eben auch eine sehr gute vegane Ernährung und habe sehr viele Gesundheitsvorteile, wenn ich das eben richtig mache.
Das heißt also nicht nur die Fluorzahncreme, sondern auch die B12-Zahncreme. Das ist natürlich jetzt ein ganz, ganz weites Thema. Wo kann ich mich näher informieren? Natürlich auch auf Ihrer Webseite ifahne.org. Aber da gibt es garantiert auch noch was für Konservative, die ein Buch lesen wollen.
Ja, natürlich. Also eine Empfehlung ist natürlich unser Buch, das da heißt Vegetarische Ernährung. Das ist jetzt in der dritten Auflage erschienen von Professor Leitzmann und mir. Es ist eigentlich ein Fachbuch zu dem Thema, das heißt für Ernährungsfachkräfte, auch für Mediziner, für alle, die im Gesundheitsbereich tätig sind. Aber wir haben es extra so geschrieben, dass es gut verständlich ist, auch für Menschen, die jetzt nicht diesen wissenschaftlichen Hintergrund haben und bekommen erfreulicherweise auch immer die Rückmeldung, dass man es eben sehr gut verstehen kann. Also ganz viele Verbraucherinnen und Verbraucher, die eben selbst vegetarisch oder vegan leben, kommen damit super zurecht und da findet man wirklich so die ausführlichen wissenschaftlichen Daten, aber auch zum Beispiel, welche Blutwerte es sinnvoll ist, ab und zu sich anzuschauen oder untersuchen zu lassen und auch so eine vegetarische, vegane Ernährungspyramide, wie man denn so eine Ernährung dann auch in die Praxis umsetzen kann. Eine andere gute Adresse ist natürlich auch der Vegetarierbund, der auch sehr fundierte Informationen zu dem Thema bietet. Und eine weitere Möglichkeit, darf ich vielleicht noch nennen, das ist der UGB, Verband für unabhängige Gesundheitsberatung, auch in Gießen, mit dem wir kooperieren. Der bietet beispielsweise auch Praxisseminare an, wenn jemand eine vegane Vollwertküche mal ausprobieren möchte.
Das war zumindest hier Dr. Markus Keller vom Institut für alternative und nachhaltige Ernährung. Und entsprechende Links finden Sie nachher bei unserem Beitrag auf der Webseite www.rdl.de. Ich danke mal für dieses Gespräch.